Man kann ja überlegen, warum machen wir das hier? Warum feiern wir Heilungsgottesdienste? Gestern war Heilungsgebet, dann jetzt Heilungsgottesdienst. Warum geben wir diesem Thema Heilung so einen hohen Stellenwert? Machen wir das, weil körperliche Gesundheit das Allerwichtigste ist? Ja, das ist das letzte Glaubensbekenntnis in unserem Volk, ist ja Hauptsache gesund. Ist es das? Ist es, dass wir alle Probleme im Leben wegbeten wollen? Ist es, dass wir die todsichere Methode haben, mit der das auch klappt? Das ist es sicher nicht. Machen wir es, weil wir den Auftrag bekommen haben, für Kranke zu beten? Da sind wir schon, kommen wir der Sache näher, das ist richtig. Aber ich glaube, auch das ist noch nicht das Tiefste. Die Frage ist ja, warum bekommen wir diesen Auftrag? Warum gibt Gott uns in seinem Wort diesen Auftrag? Und ich habe eine Antwort gefunden auf diese Frage an der Stelle, wo ihr vielleicht nicht damit rechnet oder was uns vielleicht nicht sofort beim Thema Heilung einfällt. Das ist ein Text, den ihr höchstwahrscheinlich kennt, nämlich die Worte aus dem Psalm 23. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Herr, wir beten, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Gott meint es gut mit dir. Glaubst du das? Gott meint es gut mit dir. Der Herr ist mein Hirte. Jesus selbst ist es, der sagt, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte ist nicht der, der die Schafe eben dann zu irgendwas verarbeitet, sondern er sagt, der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Er liebt dich. Er sorgt für dich. Er meint es gut mit dir. Ich möchte dich fragen, mit welchem Bild von Gott gehst du durch dein Leben? Welchen Bild von Gott? Ist er dein liebender Vater, dein guter Hirte, der Freund, der sein Leben hingibt für andere aus lauter Liebe? Niemand hat größere Liebe, als dass er sein Leben lässt für die Freunde. Oder ist da mehr Distanz? Hat Gott für dich etwas Unklares, Unberechenbares, letztlich Bedrohliches? Vielleicht sagst du ja diese ersten Punkte, das weiß ich, dass das angeblich so ist, aber im tiefsten empfinde ich was anderes. Im tiefsten habe ich eher Angst vor Gott. Und mancher ist auch mit so einem Bild von Gott groß geworden. Ja, er guckt immer nur, ob du irgendwas falsch gemacht hast. So der große Polizist, der lauert nur, bis wir daneben hauen. Oder du hast Dinge erlebt, die dich zweifeln lassen, ob Gott es wirklich gut meint. Ja, er meint es gut, sicher mit anderen, haben wir gerade gehört, bei anderen tut er große Dinge, aber nicht bei mir. Und ich kann dir das Gegenteil nicht beweisen, aber ich möchte es dir zusprechen. Gott ist da. Gott sieht dich. Er liebt dich. Er meint es gut mit dir. Er ist dein Hirte und dir soll nichts mangeln. Und wenn wir um Heilung beten, auch wenn wir um alles andere beten, dann ist das die Grundlage. In Psalm 68 heißt, wir haben einen Gott, der da hilft und den Herrn, der vom Tode errettet. Er meint es gut, weil Gott so ein liebender, fürsorgender Gott ist, dem es nicht egal ist, wie es seinen Geschöpfen geht. Ja, sein Herz bricht. Ich stehe mal wieder davor, wenn ich Jesus sehe, der die Herzen kennt, den ja wirklich nichts überrascht, der nicht geschockt ist eigentlich. Und wir könnten erwarten, dass er so mit buddhistischer Gleichgültigkeit durch die Welt schwebt. Er sagt, naja, klar glauben die nicht an mich. Ne? Aber da siehst du Jesus, wie ihm das Herz bricht, wie ihm die Augen übergehen, wie er über seiner Stadt Jerusalem weint. So ist Gott. Wir vertrauen nicht auf uns, nicht auf unsere Gebete, nicht auf unseren Glauben, nicht als wenn wir es jetzt hätten, sondern wir vertrauen auf unseren barmherzigen Gott. Und wir können mit Daniel dann beten, wir liegen vor dir mit unserem Gebet. Und manchmal ist das die einzige Haltung, die uns bleibt, zu liegen vor Gott im Gebet, weil wir gar nicht mehr stehen können. Und wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Gott meint es gut mit dir. Und Gott gibt dir gerne, was du brauchst. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Er führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Betet David. Hast du schon mal überlegt? Gott weiß. Gott weiß, wo das grünste Gras wächst. Er kennt die frischeste Quelle. Er kennt den Hunger deiner Seele. Manchmal sind wir vielleicht verzweifelt, weil wir es selber gar nicht in Worte fassen können, wie es uns geht. Aber Gott weiß es schon. Du musst es ihm nicht erklären. Du kannst ihm einfach dein Herz hinhalten oder deine Not. Er weiß die rechte Straße. Auch wenn du sie nicht weißt, du musst ihn nicht beraten. Wir brauchen Gott keine Nachhilfe geben. Ich finde das wunderbar. Er weiß, was wir brauchen. Er gibt dir gerne. Und nicht immer genau so und zu dem Zeitpunkt, wo wir das wünschen. Und manchmal weiß er eben auch, dass was anderes für uns gut ist, als wir uns das gedacht haben. Aber er gibt gerne, was du brauchst. Die Bibel ist glasklar, dass sie das immer wieder zusagt. Und das haben Christen durch die Jahrhunderte immer und immer und immer wieder erfahren. Und wir hatten jetzt nur einige hier vorne, aber ich denke, viele hier könnten von dem berichten. Gott weiß, was wir brauchen. Und er gibt, was wir brauchen. Er weiß es nicht nur, sondern er gibt auch gerne. Und auch wenn du im Moment noch wartest und das Warten immer länger wird, nimm das doch an, dass Gottes Wahrheit ist für dich. Er weiß, was du brauchst und er gibt dir, was du brauchst. Nimm das an. Er weiß, wenn du Heilung brauchst. Er weiß, wenn du ein anderes Eingreifen Gottes brauchst in deinem Leben. Komm zu ihm. Und das geht durch Höhen und Tiefen. Es ist ja nicht so, dass wir einfach sagen, so Herr, bitte jetzt. Und dann funktioniert das alles so. Manchmal müssen wir ein bisschen warten, manchmal müssen wir sehr lange warten. Manchmal denken wir, ja, Gott weiß, wie viel wir tragen können. Erstaunlich, was der uns zumutet. Und wir hatten so ein Wechselbad in dieser Woche. Wir haben Ostermontag die Geburt von unserem Samuel erlebt. Alles dran, alles gut, alles gesund. Wir sind wirklich einfach so reich beschenkt. Und wir wissen auch aus eigener Erfahrung, dass es nicht selbstverständlich ist. Wir neigen ja immer dazu, das Leben für selbstverständlich zu nehmen. Aber manchmal führt Gott uns an die Grenzen. Und dann merken wir, es ist alles ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, wenn man so einen kleinen zerbrechlichen Kerl sieht. Es ist ein Geschenk. Umso dankbarer sind wir für seine Güte, für seine Freundlichkeit. Aber wir haben auch eine tiefe Enttäuschung erlebt in dieser Woche. Das will ich auch nicht verhehlen. Wir haben, einige wissen das, dass wir lange jetzt schon für ein Haus beten und suchen in Kappel. Das ist nicht so einfach, der Markt und so weiter. Und wir dachten, wir hätten es unter Dach und Fach. Wir hatten was gefunden, was uns richtig, richtig gut gefallen hat. Finanzierung war klar. Habe ich dann der Eigentümerin wieder geschrieben und dann schreibt sie, ach ja, ich wollte Ihnen noch Bescheid sagen, über Ostern haben wir es an andere Leute verkauft. Und wir dachten, was ist das? Was ist das? Und wir waren, ja, wir verstehen es immer noch nicht. Das ist nicht das Tal des Todesschattens, von dem David spricht. Aber es ist auch ein Tiefschlag. Aber auch da wollen wir festhalten. Gott ist gut. Gott weiß, was wir brauchen. Wir müssen ihm das nicht erklären. Noch ihm den Ernst, wir haben jetzt ein Kind mehr und die Wohnung wird enger, ich habe mein Büro da drin und was weiß ich. Das muss ich ihm nicht alles erklären. Er weiß ja, was wir brauchen. Und er wird uns versorgen. Und er hat uns schon versorgt mit dieser Wohnung, die wir jetzt haben. Und es geht dann weiter. Also wir verbuddeln dann unseren Ärger, nicht unsere Trauer und so. Das darf alles Raum haben. Aber Gott meint es gut und daran halten wir fest. Und ich wünsche mir das für mich selbst. Merk, auf wie dünnem Eis ich da manchmal selber laufe. Ich wünsche mir, und Gott wünscht sich das auch, dass wir lernen, auszuharren in der alten Sprache. Dran zu bleiben. Und wenn es nicht funktioniert, dann denken wir doch schnell, ja, Gott meint es doch nicht gut oder er ist irgendwie böse auf mich oder mit irgendwas blockiere ich wohl sein Handeln, da muss irgendeine Sünde sein, ein Fluch, was weiß ich. Und ich muss das jetzt rausfinden, warum das jetzt nicht klappt. Und vorher hatte ich die Not, dass ich nicht geheilt bin und dann habe ich die Not, dass ich immer noch nicht geheilt bin und jetzt noch irgendwie selbst schuld sein soll und rauskriegen soll, woran es liegt. Nein. Also, verstehe mich nicht falsch, der Heilige Geist deckt Sünde auf. Und natürlich kann es Blockaden geben, die er uns zeigt. Und dann sollen wir die ausräumen. Aber wir müssen nicht rumgraben und rumsuchen. Sondern wir sollen mit ihm rechnen, Gutes erwarten, unser Herz ihm hinhalten. Wie David auch betet, sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Ja, das ist ein gutes Gebet. Aber du bist gut. Und auf dich vertraue ich. Und in der Zwischenzeit will ich fröhlich mein Werk tun. Und manchmal vielleicht auch nicht ganz so fröhlich, aber ich will dranbleiben. Denn er weiß, was ich brauche. Er weiß, was du brauchst. Ich muss mir darum keine Sorgen machen, sagt Jesus. Einige haben das mitverfolgt im E-Mail. Wir gebetet haben, viele haben mitgebetet für unsere Freundin Heike in Sarajevo. Die mit einer einfachen Erkältung anfing und die sich dann als Hirnhautentzündung entpuppte. Und sie ist schwanger und sie schwebte wirklich zwischen Leben und Tod. Und das Letzte, was wir gehört haben, mit vielen, die gebetet haben, überall auf der Welt, sie ist auf Normalstation zurück und dem Kind geht's gut, soweit man weiß. Und ja, lass uns dranbleiben. Aber Gott weiß, was wir brauchen. Und ich habe wirklich auch den Herrn angefleht, habe gesagt, du siehst diese Familie, 3 Kinder und 1 unterwegs und dieser Dienst, den sie dort haben, unter den Ärmsten der Armen, unter den Roma in Sarajevo. Herr, bewahre sie. Und ich danke Gott für das, was er bis jetzt getan hat. Er meint es gut, er weiß, was wir brauchen. Aber auch in Psalm 23 gibt es das dunkle Tal. David springt hier nicht nur über Blumenwiesen. Ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Dunkle Zeiten beweisen nicht seine Abwesenheit. Dunkle Zeiten beweisen nicht seine Abwesenheit. Also das dunkle Tal oder das Tal des Todesschattens wird nicht ausgespart. Durch manches müssen wir hindurchgehen. Aber, und das ist manchmal ein teures Aber, das ändert nichts daran, dass der gute Hirte bei mir ist, dass der gute Hirte bei dir ist. Dieser gute Hirte ist selbst durch den Tod hindurchgegangen und hat den Tod besiegt durch seine Auferstehung. Und nichts kann uns von ihm und von seiner Liebe trennen. Und wenn du in Schwierigkeiten, in Not bist, denke doch nicht, er hat dich verlassen. Denke doch nicht, er ist nicht mehr da. Er ist genau dabei. Er selbst ist in die tiefsten Tiefen hinabgestiegen. Er ist da. Und schließlich, in seiner Gegenwart ist Segen im Überfluss. In seiner Gegenwart ist Segen im Überfluss. Glaubst du das? Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Viele Menschen verbringen ihr Leben damit, dass sie dem Guten nachfolgen, nachlaufen, ja, nachjagen. David sagt, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. So begegnet uns unser Herr, unser guter Hirte. Die Feinde sind noch da. Das stört hier die Idylle. Aber im Angesicht deiner Feinde deckt Gott dir den Tisch. Gott deckt dir den Tisch. Das darfst du dir gerne mal bildhaft vorstellen. Gott deckt dir den Tisch. Gott schenkt dir ein. Gutes, Barmherzigkeit. Immer da in seiner Gegenwart. Er will dich mit guten Gaben beschenken aus seiner Hand. Und die größte Gabe ist er selbst. Die größte Gabe ist die Gemeinschaft aus seiner Hand. Die Gemeinschaft mit ihm. Also es heißt hier nicht, du lässt mir leckeres Essen vorbeibringen von irgendeinem Engel, sondern du selbst bist hier. Du selbst hast diese Tischgemeinschaft mit mir. Ich werde bleiben vor dir im Hause des Herrn. Du kannst in Ewigkeit bei ihm sein. Und das erlebt nicht jeder Mensch, aber es erlebt jeder Mensch, der das im Glauben empfängt. Der im Glauben das Geschenk annimmt, dass Jesus am Kreuz seine Schuld, seine Trennung getragen hat. Und ich weiß nicht, ob du das für dich schon klar gemacht hast. Zu sagen, ja, ich will zu Jesus gehören mit meinem ganzen Leben und ich will Vergebung für das, wo ich schuldig geworden bin. Und er soll Herr über mein ganzes Leben sein, alles soll ihm gehören. Du kannst ihm das einfach so sagen im Gebet oder nachher auch mit den Mitarbeitern im Gebet, die sagen dann nicht, nee, das ist aber jetzt nicht Heilung, sondern sagst, ja, ich möchte überhaupt mein Leben in Jesu Hand legen. Dann beten sie gerne mit dir und leiten dich da auch an. Das wäre das Größte, wenn du heute diesen Schritt gehst. Es ist das Größte, aber es ist auch nicht alles. Denn auf dem Weg mit ihm beschenkt Gott dich mit seinen guten Gaben. Er segnet dich im Überfluss. Mitten im Chaos, mitten in der Bedrohung will Gott dich beschenken. Und wir erleben immer wieder auch Befreiung aus der Not, aus dem Chaos. Aber wir dürfen wissen, auch mittendrin, er ist da. Gutes und Barmherzigkeit werden dir folgen. Diese Barmherzigkeit ist ein Kennzeichen des guten Hirten. Das lesen wir zum Beispiel in Matthäus 9. Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Es jammerte ihn, das heißt, wörtlich kann man das hier übersetzen, ihm drehten sich die Eingeweide um. Das ist dieses Erbarmen. Er wurde innerlich bewegt, übersetzt die Elberfelder. Dieses echte Mitleiden, nicht ein billiges Mitleid, ach du Armer, sondern ein echtes Mitleiden finden wir bei diesem guten Hirten immer wieder. Und es führt ihn nicht dazu, einfach nur ein Trostpflaster zu spenden, sondern es führt ihn dazu, Heilung zu wirken. Ich einfach noch mit euch kurz anschauen, als eine Ermutigung. Am Abend, Matthäus 14,14, Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie jammerten ihn und er heilte ihre Kranken. Ein Kapitel weiter. Jesus ging von dort weiter und kam ans Galiläische Meer und ging auf einen Berg und setzte sich dort. Und es kam eine große Menge zu ihm. Die hatten bei sich Gelähmte, Verkrüppelte, Blinde, Stumme und viele andere Kranke und legten sie Jesus vor die Füße und er heilte sie, sodass sich das Volk verwunderte, als sie sahen, dass die Stummen redeten, die Verkrüppelten gesund waren, die Gelähmten gingen, die Blinden sahen und sie priesen den Gott Israels. Und Jesus rief seine Jünger zu sich und sprach, das Volk jammert mich, denn sie harren nun schon 3 Tage bei mir aus und haben nichts zu essen. Ich will sie nicht hungrig gehen lassen, dann folgt die Speisung der 4000. Es jammert mich. Er sagt auch nicht übrigens, die haben jetzt schon genug, ich habe so viele Leute geheilt, was wollen die denn noch alles? Ja, wir haben von Gott Gutes empfangen und denken, jetzt muss aber mal Schluss sein, wir wollen ja nicht unhöflich sein. Nein, Gott ist wirklich so freigebig. Er will dich immer wieder neu beschenken. Als sie von Jericho fortgingen, folgte ihm eine große Menge. Und siehe, zwei Blinde saßen am Wege. Und als sie hörten, dass Jesus vorüberging, schrien sie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Aber das Volk fuhr sie an, dass sie schweigen sollten. Doch sie schrien noch viel mehr: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Jesus aber blieb stehen, rief sie und sprach: Was wollt ihr, dass ich für euch tun soll? Sie sprachen zu ihm: Herr, dass unsere Augen aufgetan werden. Und es jammerte Jesus. Und er berührte ihre Augen, und sogleich wurden sie wieder sehend, und sie folgten ihm nach. Ich kann das so fortsetzen. Es kam zu ihm ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm: Willst du, so kannst du mich reinigen. Und es jammerte ihn, und er streckte die Hand aus, rührte ihn an, den Aussätzigen, den man nicht anfassen darf, und sprach zu ihm: Ich will's tun, sei rein. So ist Gott. So ist Gott. Als er aber nah an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der einzige Sohn seiner Mutter war, und sie war eine Witwe. Und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn, und er sprach zu ihr: Weine nicht. Und trat hinzu und berührte den Sarg, und die Träger blieben stehen. Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden, und Jesus gab ihn seiner Mutter. Gott meint es gut mit dir. Er ist dein guter Hirte. Nicht nur ein guter Hirte, sondern dein guter Hirte. Dein Leiden und das Leiden um dich herum lässt ihn nicht kalt. Er will gerne helfen. Und weil seine Liebe so groß ist, können wir Großes von ihm erwarten. Und genau dazu lade ich euch ein, dass ihr voller Erwartung zu ihm kommt. Er ist hier. Er möchte dich anrühren mit seiner Liebe und mit seiner Kraft. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du so ein guter Hirte bist. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du so wunderbar bist. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du mit deiner Kraft gegenwärtig bist. Und wir vertrauen nicht auf uns und unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Danke, Herr, dass kein Mensch dir egal ist. Danke, dass kein Leid dich kalt lässt, ob es groß oder klein ist, in unseren Augen. Wir beten: Komm, Herr, wirke du unter uns. Komm in deiner Kraft. Halleluja. Amen.